Okay, schieß los.
Also meine erste Frage an dich wäre, du warst ja für ein ganz anderes Thema in Lettland unterwegs.
Mhm.
Und dann würde meine Frage sein, was hast du da als erstes gemacht?
Na, zuerst ging es um die Frage von Antisemitismus in Lettland in der Zeit nach Ende der Sowjetunion sozusagen, also nachdem der Sowjetunion da nicht mehr die Herrschaft hatte, nach der Unabhängigkeit. Und es fing an mit sogar in der sowjetischen Zeit noch so richtig Konflikte um die Frage nach der SS und der lettische SS-Division und inwieweit waren das Nationalhelden, inwieweit waren das nicht Nationalhelden. Es kam sogar zur, in der Nacht sind sowjetische Einheiten gegangen und haben Denkmäler zu den lettischen SS in der Luft gesprengt, die in tagsüber gebaut worden sind. Also es gab schon so genau die Frage nach der Auseinandersetzung mit der Kollaboration der Letten mit den Nazis war damals wichtig. Und das hat mich interessiert und deswegen eigentlich bin ich zuerst dahin gefahren.
Okay. Und dann hat das ja eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Dann ging es ja ums Thema, das daraus entstanden ist. Steuergelder für Nazi-Verbrecher. Wie wurdest du darauf aufmerksam?
Naja, und damals hat die Veteranen der lettischen SS, wenn ich mich richtig erinnere, jeden Mittwochnachmittag in den Kriegsmuseum da getroffen, in einem großen Versammlungssaal. Und die saßen da alle irgendwie ganz, ich meine, es waren alles ältere Herren, ne, muss man auch sagen. Es gab ein sehr aktiver Nazi- oder SS- Verherrlichungsbewegung in der lettischen Gemeinde im Ausland vor der Unabhängigkeit von der Sowjetunion, vor der Auflösung der Sowjetunion. Und die sind natürlich alle nach Lettland zurückgekehrt, sobald die dürften. Und ich weiß, es fing an, dass ich die Propaganda, ich kannte die Propaganda von diesen lettischen SS-Verherrlichungsverbände da in den USA. Daugavas Vanagi oder wie die hießen und so. Da gab es ja mehrere solche Organisationen. Und da war ihre Propaganda da, in diesem Mittwochs-Kriegsmuseum-Treffen. Da war der Propaganda da. Und dann habe ich dann länger mit diesen SS da gesprochen. Es gab auch in den Kriegsmuseum so eine Art, so Teil der Ausstellung ging es um Nationalhelden von Lettland. Ja, was wahrscheinlich jedes Land der Welt hat, irgendwie so ein Museum, wo Nationalhelden gezeigt werden. Aber unter anderem war ein Typ, scheiße, wie hieß der nochmal? Der Name wird mir da gleich einfallen. Gab es einen Typ, der so ein Flieger war, und er war der erste lettische Flieger, der irgendwie, keine Ahnung, nach Afrika geflogen ist. Er ist aber nur leider in der Nazi-Zeit ein Massenmörder gewesen und ist von der israelischen Geheimdienst in, glaube ich, Argentinien irgendwann mal umgebracht mit einem Zettel auf sein Hemd. Von den Menschen, die sich erinnern. So ist er irgendwie umgebracht in der Nachkriegszeit. Ne? Und, aber in diesem lettischen Kriegsmuseum war so ein Denkmal zu diesem Typ als Nationalheld, also obwohl er ein Massenmörder war. Ne? Also, und dann, wenn man da viel mit den lettischen SS-Veteranen gesprochen hat, haben die da also als erstes immer davon geredet, Ravensburg. Dachte, was ist Ravensburg? Haben die da ihre Ausbildung gehabt? Und das war ein Versorgungsamt, der zuständig war für die Letten. Und da hat, dann haben die dann Papiere rausgeholt und gezeigt und so, Ravensburg, also so, ne, das hier, unsere Anträge und so, und ob ich denen helfen könnte, die auszufüllen und so, ne. Und was heißt das hier, was müssen wir da machen und so. So bin ich überhaupt, ist es mir überhaupt Thema geworden, was ich verstanden habe, Mensch, die beantragen alle Renten, ne. Kriegsopfer, Versorgungsrenten hieß das.
Mhm. Eine Frage, die mich noch interessiert, seit wann hat Volker Steinhoff mit dir zusammengearbeitet in dem Fall?
Naja, wir kennen uns ja schon viel länger als diese Geschichte. Aber irgendwann mal haben wir das durch die Panorama-Redaktion die Genehmigung bekommen, die Geschichte zu machen. Und da ist Volker hingefahren und hatte einen Dreh da gab es eine besondere Feier zu der SS, wo die da durch die Stadt marschiert sind und der Verteidigungsminister als Ehrenmitglied der lettischen SS Veteranenverband gemacht worden ist. Und das hat ja alles gedreht. Das sind schon beeindruckende Bilder. Unter anderem, da gab es dann auch Leute, die ich schon recherchiert hatte, der verschiedene Veteranen, die so über ihre Anträge erzählt haben. Also so, ich glaube so, keine Ahnung, Februar 93, davon reden wir jetzt. Ne? Das ist schon fast 20 Jahre her. Ne? Ja.
Gab es noch andere Personen, die Ihnen geholfen haben in Lettland?
Na, es gab von der jüdischen Gemeinde viele, die sehr diese Entwicklungen mit großer Unruhe angeschaut haben. Es gab auch ein Opfer von der Riegauer Ghetto, der Bernhard Press, der mit mir gefahren ist am Anfang bei den Recherchen, der fließend Lettisch sprach, aber ist deutschsprachig von der Erziehung her und konnte auch Russisch. Er war der perfekte Typ eigentlich für die Recherche. Und Press konnte mit den Letten reden, also auf Lettisch, und das war für alle irgendwie interessant. Und ja, und da gab es dann auch so eine politische Partei, Tanja Stanuk, wenn ich mich richtig erinnere, und Sergei Dimanis oder sowas, also die damals auch diese Entwicklung mit Unruhe, also dann haben mir da irgendwie Artikeln und also einfach in dem Sinne geholfen, ja.
Und die jüdischen Verbände, haben die damals auch schon eine Rolle gespielt in Lettland?
Jüdische Gemeinde, wie gesagt, es sind viele, das ist die jüdische Gemeinde, die beunruhigt waren über die Entwicklung. Mhm. Und das war okay. Eher als Einzelpersonen.
Alles klar. Ja, und dann folgte ja der Beitrag in Panorama. Und das hatte ja auch Auswirkungen auf die Politik. Wie haben Sie das denn empfunden? Oder du?
Na, die Reaktion war relativ groß. Und ich weiß, dass ich das Gefühl hatte, um Gottes Willen, es ist Wahnsinn, also was für eine Wirkung man hat mit so einer Sendung. Dass man die Welt also berühren kann, dass man so Menschen beeinflussen kann. Dass, es gab überall Artikel darüber, dass das Thema wurde zitiert. Und ich weiß, also Stefan Aust rief an und sagte, ach, die Geschichte hätte er gerne gehabt. Und und ich glaube, da war so ein O-Ton drin, also ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, aber wo der ein Veteran also sagt irgendwie so, danke Deutschland, danke, dass sie an uns erinnert, dass sie uns erinnert haben, also wir waren immer hier in der Sowjetunion nix und so, und jetzt sind wir wieder wer und so, vielen Dank und so. Und ich glaube, es war für den deutschen Zuschauer und ich so, oh Gott, wir dachten, das ist alles vorbei, dieser Nazi-Kram und so, irgendwie dann plötzlich stand der Nazi vor der Tür und bedankte sich sogar. Ne? Ja.
Aber das ist ja dann alles relativ schnell verpufft. Und wie ging es dann weiter?
Ja, naja, da gab es dann eine Welle von der Berichterstattung nach uns. Also die Sunday Times, Stephen Gray hat das dann irgendwie aufgenommen und anderen haben das aufgenommen. Na, dann ist auch ein Opfer eine Organisation, glaube ich, aus Göttingen gegründet von Menschen, die, weil es war zwei Dinge, also Renten für die Nazis und keine Versorgung für die Holocaust-Opfer. Mhm. Das war die Geschichte. Und da ist eine Organisation gegründet, Weißkirchen, und da gab es mehrere Menschen, die sich dann darum bemüht haben, dass die Opfer eine Versorgung bekommen. Und das ist durch die Jewish Claims Conference Verhandlungen irgendwann mal durchgesetzt. Also gab es zähe Widerstand. Also, genau, es gab auch das hier. Das kann ich dir auch. Also im Prinzip erst nach 97, also das war eine ganze Seite in der New York Times, also und es heißt im Prinzip, wer kriegt eine Rente von der Bundesregierung, also der SSler oder der Holocaust-Opfer, und da ist der Antwort, das war eine ganze Seite in der New York Times, es gab eine große Kampagne von der American Jewish Committee damals, aber das ist alles Jahre später, ne? Das ist 94. Im Prinzip hat sich verpufft, aber es fing so an, Dinge, die am Ende dazu, also aber wir haben dann später nachgelegt. Aber was, Entschuldigung, du wolltest was anderes fragen.
Nee, kann ich hier vorne nachher noch eine Kopie mitnehmen?
Ja, ja, kannst du einfach haben. Ja.
Weil ich habe danach auch gesucht, aber die Seite leider nicht gefunden.
Ja, ja, ist doch schön, das Ding, ne? Mhm.
Die hat auch Herr Steinhoff erwähnt gehabt in seinem Interview.
Okay, ja, ja, ja.
Es gab auch noch eine Person, die Herr Steinhoff erwähnt hat, Andrew Baker vom
American. Andy, ja, ja, ja.
Hattest du mit ihm auch Kontakt?
Ja, ja, ich habe nach wie vor regelmäßige Kontakt. Ich habe also letzte Woche mit ihm gesprochen. Also ich habe da regelmäßig Kontakt. Immer noch mit Andy. Aus der damaligen Zeit, ja.
Gab es da denn Pläne, wie die Berichterstattung dann weitergeht in dem Thema? Mit ihm?
Nee, also die sind immer hinterher, also immer, was man wissen muss, ist, die wollen immer also spenden für ihre Organisation. Das ist also, aber die waren auch richtig ernsthaft mit der Sache beschäftigt. Ne? Aber die Recherche kam von uns und die sind sozusagen eher hinterhergelaufen. Also es gab da keine. Weil dann kam 96, wenn ich mich nicht irre, der zweite Beitrag, wo wir dann so bewiesene Massenmörder. Mhm. Weil es hieß zuerst einfach, naja, irgendwelche SSler, was weiß, also die waren vielleicht einfache Soldaten und so. Wir könnten beweisen, dass die eingezogen sind. Und dann hatten wir einen wunderschönen Fall von, das habe ich auch irgendwo, sein, es gab der Kazis Syrinskis. Kazis Syrinskis war ein Litauer, auch ein Massenmörder, der immer gelogen hat, dass er in einer Massenmordeinheit war. Gleichzeitig aber in Amerika hatte er, und er sollte dann aus den USA irgendwie ausgewiesen werden, aber er hat es immer verleugnet, aber dann hat er aber aufgrund von seinen Diensten diese Massenmordeinheit immer seine Rente bezogen aus Deutschland. Und irgendwie ist das Justizministerium der USA an diese Rentenakte gekommen, wo er natürlich flickgemäß genau sagt, in welcher Einheit er war. Ne? Also, weil es ging um die Versorgung. Ne? na, und ich weiß es nicht wie, aber ich weiß, dass wir an diese Rentenakte rangekommen sind. Und das war eine schön schwere Sache zu kriegen. Also so eine Rentenakte, das kriegt man eigentlich nicht. Und die Rentenakte war ganz toll, weil das zeigte genau, wo er gedient hat, wann und so. Er musste also im Prinzip jeden Tag ausfüllen, weil es ging um seinen, und da konnte man auch sehen, in welcher Massenmord-Dinge seine Einheit verwickelt war. Er ist dann mit Kazis Syrinskis, das war dann für uns der Anlass, noch einen Beitrag zu haben, dafür einen richtig bewiesenen Massenmörder hatten. Und dann hatten wir, glaube ich, nachdem wir Syrinskis gefunden haben, hatten wir dann, glaube ich, mehrere gefunden.
Lemden?
Ja, Henrik Lemmig Enden. Ja, ach stimmt. Das ist der Film, der anfängt mit Karneval in Ochsendung oder so, ne? Mhm. Hast du den gesehen, der Film?
Nein, nicht.
Ja, ja, ah. Der Film ist, glaube ich, online. Bei panorama.de. Es fängt an mit einem tanzenden Karnevalsmenschen aus Rheinland und dann so eine Rheinfahrt auf der das heißt irgendwie Karneval in Ochtendung. Die lustige Rheinländer haben einen neuen Karnevalspräsident. Und dann gibt es eine Rheinfahrt auf irgendwie Henrik Lehmig Enden oder so, so hieß der, keine, weiß nicht mehr. Der Mann ist ein Mörder. So, also dann glaube ich in Italien hat der Zivilisten erschossen, wenn ich mich nicht irre. Ja,
ja, und dann gab es ja noch Thies Christoffersen und die
Freisler-Witwe. Genau, die Freisler-Witwe. Ja, die, glaube ich, am Tag nach der Sendung gestorben ist, ne? Weißt du das?
Das weiß ich nicht.
Ja, ja, sie ist am Tag nach der Sendung oder zwei Tage, oder ich glaube, der Tag danach ist sie gestorben.
Okay.
Und der Christoffersen, meine ich, ist innerhalb von einer Woche nach der Sendung gestorben. Ich meine, die waren am Ende sowieso. Und das war, glaube ich, so auch ein Nachkriegsnazi. Das war auch nicht nur ein historischer Nazi, sondern ein KZ. Weckt er, wenn ich mich nicht.
Der hier. Hat auch ein Buch geschrieben, der Christoph.
Genau, Auschwitz war irgendwie, ja. War ein Heilveranstalt oder irgend sowas. Also, irgendwelche Nazi-Buch. Und er lebt in Dänemark, glaube ich, ne? Also, das ist, glaube ich, ja. Ja, das ist alles lange her, ne?
Ja, da hat es ja ein paar Jahre gedauert bis zum zweiten Bericht.
Ja.
Gab es da noch etwas Erwähnenswertes in der Zeit?
Naja, also,
oder wie bist du vorgegangen? Denn
die Welt hat das ein bisschen nachgeholt, die Geschichte. Wie gesagt, es gab da verschiedene, es gab eine Welle von Berichten, einfach überhaupt über diese Nazi-Rentenfrage in der internationalen Presse. Naja, ich meine, ich glaube, also die Akte bekam ich relativ früh, diese Kriegsopferversorgungsrentenakte von Kazis Sirinskas, diese bizarre litauische Nazi da, der in Illinois oder Indiana oder so gelebt hat. Und das Lustige war, ich habe das nie aufgemacht. Ich habe irgendwie oder schön den Briefumschlag aufgemacht, aber das ist, ich wusste gar nicht, was das ist. Und es war extrem kompliziert. Ne? Ich dachte, oh Gott, also. Und dann irgendwie, es dauerte eine Weile, bis ich begriffen habe, was das tatsächlich war. Ne? Also, das ist da eigentlich so der Beweis, den wir da immer gesucht haben. So, ne? Aber nee, ich glaube, das war's. Also.
Okay. Ja, wie waren denn die Reaktionen auf den zweiten Bericht aus Politik und der anderen Presse?
Naja, das war, glaube ich, auch sehr groß. Weil wir haben, glaube ich, eine Statistik erfasst, wie viel Geld eigentlich an diesen Nazi-Massenmörder eigentlich geht. Mhm. Und haben wir sind mit vielen Historikern zusammen, also mit vielen unterschiedlichen Historikern verschiedene Einschätzungen, also Anteil, die an Kriegsverbrechen beteiligt war, also so gab es so, und es war schon sehr beeindruckend, wie viel, diese Zahl weiß ich alles nicht mehr, aber es war sehr beeindruckend. Aber dann hat die, also Jewish Claims Conference, American Jewish Committee, auch stark reagiert und das hat denen natürlich auch Dampf gegeben in ihre Verhandlungen mit der Bundesregierung. Kohl war sehr, sehr zögernd bei diese Versorgungsgeschichte. Und es war, glaube ich, diese Kampagne, und das ist New York Times 7. Mai, also am Tag vor Tag der Befreiung 97, also und danach, glaube ich, hat sich das erledigt. Aber ja, da gab es auch Presseberichte, gab es überall Zitate, also es war glaube ich auch in der Zeit gab es einen langen Artikel und also wir haben zusammen mit der Zeit das gemacht damals mit einem Typen namens Thomas Kleine-Bockhoff. Ja.
Okay. Und die Angestellten von jetzt, den Versorgungsämtern in Ravensburg,
ja,
die hatten ja auch irgendwie ein Schuldbewusstsein, meinte Herr Steinhoff.
Ja. Wie lief das nochmal? Er ist in der Rente gegangen, vor allem. Ja. Es gab einen bekannten Massenmörder aus der DDR, der Heinz Barth. Mhm. Und Heinz Barth ist zu DDR-Zeiten so eine lange Haftstrafe wegen zwei verschiedenen Massaker an Zivilisten von der DDR-Justiz verurteilt worden. Er hat auch das bereut und hat kooperiert und hat also, man muss schon sagen, er ist ein Massenmörder und so, aber im Vergleich zu seinen ganzen Kameraden, die da immer jährliche Feiern geführt haben in Westdeutschland, hat er ein ganz anderes Schicksal gehabt. Ne? Also, und wie gesagt, er hat das, da gibt es auch, ich glaube, es gibt einen sehr beeindruckenden Dokumentarfilm über den, die Leia Walsh gemacht hat. Also, und das haben die alles ermöglicht, Heinz Barth. Und er, Heinz Barth, ist dann ein bekannter Fall in der DDR gewesen. Und da gab es einen Sozi, also so ein DDR-Sozi, der mit der Verteilung der Posten nach der Wende Chef der Versorgungsamt wurde in Cottbus. Er war ein Gründungsmitglied der SDP oder wie es damals hieß, also die DDR-Sozis. Und irgendwie bekam er diese Stelle. Aber er meinte das alles ziemlich ehrlich, ne? Also das mit sozialer Gerechtigkeit und alles. Also das war für ihn keine leere Phrase. Und als Versorgungsamtleiter war er schockiert zu sehen, dass dieser Antrag auf eine Opferrente an diesen bekannten Massenmörder gehen sollte. Und dann hat er festgestellt, er hat keine rechtliche Grundlage, das zu entziehen. Also da gab es keine Ausnahmen. Es gibt allerlei Ausnahmeklauseln für Kommunisten in Sozialrecht. Ich meine, es heißt immer, Sozialrecht ist kein Strafrecht. Und das stimmt, das soll nicht so sein. In der Bundesrepublik Deutschland ist Sozialrecht immer Strafrecht, wenn es um Kommunisten geht. Das ist ja völlig okay. Also es gab Fälle, die hatten wir, glaube ich, sogar in den Film. Ich würde gerne mal den Film gucken. Da gab es eine, der in der KZ war und in den 50er Jahren für die deutsche Einheit war, wo es damals nur die Kommunisten waren. Ne? Und deswegen ist sein KZ-Rente von ihm gestrichen worden, weil er eine kommunistische Position hatte. Also dieses Sozialrecht ist kein Strafrecht, ist eine komplette Lüge, wenn es da um Links geht. Aber immer wenn es da um Nazis ging, haben die immer gesagt, ach, das kann man die armen Menschen da nicht bestrafen. Und ich meine, ich halte das Prinzip, Sozialrecht ist kein Strafrecht, eigentlich für sehr gut. Dann muss man das aber einheitlich machen. Ne? Also, und dieser Versorgungsamtleiter da in Brandenburg war sehr besorgt. Und er hat dann gegen die gesetzliche Grundlage geweigert, diese Massenmörder diese Opferrente zu geben. Und ich glaube, er ist in einer von unseren Filmen. Ich weiß nicht, ob er in den ersten ist, aber der kommt auch vor. Der Müller, glaube ich, hieß der, ne?
Das ist klar. Muss ich nochmal nachschauen.
Ja.
Und auf den Namen achten. Ja, und dann kam es ja zum abschließenden Bericht, die SS-Veteranen in Dänemark, worauf das Versorgungsgesetz ja auch geändert wurde, 1997. Ja. Und wie hast du das aufgefasst? Was ein persönlicher Triumph? Nach all den Jahren, dass das endlich was passiert ist in der Politik?
Ja, auf jeden Fall. Das war schön, ein Gefühl, dass man was die Welt ein kleines bisschen verbessert hat. Also, dass es eine Ausschlussklausel dann gab für, ich glaube, nicht nur bewiesene Massenmörder, sondern für Mitglieder von Einheiten, die Massenmord begangen haben. Klar, das fanden wir ganz ganz toll eigentlich. Also und wichtiger war also, dass die Holocaust-Opfer aus der europäischen Bereich dann aber auch Versorgung bekommen. Aber beide Dinge sind durchgesetzt in der Zeit. Ich weiß nicht genau, wann die Holocaust-Opfer ihre Rente bekommen haben. Aber es war alles in dieser Zeit. War sehr spät, das muss man erinnern. Also so, es war dann 97, 98, keine Ahnung. Also die Wende, also, ne, 90, also Ende der Sowjetunion, 91, so, ne? Also es war eine schon lange Zeit zu warten. Natürlich sind viele gestorben, ne, in der Zeit und haben da nichts davon profitiert.
Es gab jetzt auch vor kurzem einen Bericht im ZDF über Ghetto-Renten, wo es um einen Richter ging, also der hieß von Renesse, der hat sich um diese Renten für Überlebende, also für Arbeiter in Ghettos eingesetzt, und der wurde auch irgendwie durch Vorgesetzte in eine andere Stelle.
Echt, ja?
Ja.
In Frontal 23 oder was, oder?
Weiß ich jetzt nicht mehr genau,
wie. Ah ja. Aber das ist ja lustig, ja.
Also da ist genau die andere Sicht, jetzt nicht die SS-Veteranen, sondern die.
Ja, die Opfer.
Ja.
Ja.
Und ja, ja, da gibt es heute auch noch Ungereimtheiten.
Ja, ah, interessant. Wann war das?
Auch vor kurzem erst. Ein oder zwei Wochen ist das erst her.
Ah ja, sag mal. Ja.
Aber dazu hast du jetzt keinen Kontakt gehabt. Gut.
Ja.
Denn jetzt nochmal die Frage, jetzt sind es ja wirklich noch ein paar Jahre ins Land gezogen, und hast du noch Bezug zu dem Thema? Arbeitest du manchmal noch dran oder gibt es neue Erkenntnisse?
Ja, ich wollte. Ich bin auch noch nicht damit fertig. Also gibt es die Frage nach Opferversorgung, Opferrenten, also DDR-Opfer. Und wenn ich es richtig verstehe, das muss ich, also sind, haben viele Neonazis aus der DDR DDR-Opferrenten bekommen, sozusagen, weil die gelitten haben unter unter die DDR. Mhm. Ja. Und da wollte ich so einige Fälle aussuchen von Menschen, die in der DDR Nazis waren und auch nach der DDR Nazis waren, die noch heute diese Opfer rennen. Und ich habe, glaube ich, mehrere gefunden. Und warum habe ich das noch nicht gemacht? Also, das ist alles enorm kompliziert mit Versorgungsrecht. Also, aber genau, das, also in dem Sinne interessiert es mich noch, inwieweit diese Neonazis aus der DDR diese DDR-Opfer sind auch. Ne? Mhm.
Super. Jetzt müssen wir gucken. Hier ist noch die Frage, allgemein gesagt, was hartnäckiger Journalismus denn alles verändern kann, wie das aus deiner Sicht ist.
Naja, ich meine, also ich glaube, es ist ganz eindeutig, dass Journalismus das Ende die Foltergefängnisse der Amerikaner in Osteuropa geführt hat. Also es war dieser Artikel von Dana Priest in der Washington Post, was dazu geführt hat, dass es Öffentlichkeit darüber gab und die Amerikaner diese Gefängnisse schließen mussten. Also die Zustände in Guantanamo am Anfang waren bizarr und schlecht, und was man heute nicht weiß, ist, dass Guantanamo eigentlich jetzt ein extrem humaner Gefängnis geworden ist, weil es so viel Berichterstattung gab. Es gibt auch ständig Rote Kreuzmenschen, die jeden Tag da sind. Also es hört sich an, als ob ich revisionistisch argumentiere, aber Guantanamo hat sich wahnsinnig geändert durch die Öffentlichkeit. Und ich sag mal, dieses ganze Thema digitale Bewachung und Überwachung, was also Jake Applebaum und Julian Assange und die ganze Chaos Computer Club Menschen tun. Also, ich glaube, das ist auch so ein Fall, wo die Öffentlichkeit so langsam begreift, was eigentlich los ist mit dieser digitalen Beobachtung und also mindestens was möglich ist. Das ist unglaublich, was für Daten. Also anscheinend in 2 Tagen, habe ich heute Morgen gelesen, dass Google sammelt mehr Daten in 2 Tagen als der gesamte digitale Fußabdruck sonst der Anfang der Zeit bis 2003. Also sammeln die in 2 Tagen. Also jeder zweite Tag. Mhm. Hieß es heute in der New York Times, heute Morgen.
Nicht schlecht.
Sammeln die diese Daten. Das ist unfassbar, ne? Ja, ich will nur sagen, also ich glaube, schön, dass das Öffentlichkeit also hat eine heilende Wirkung. Ja?
Denn wenn es okay ist, habe ich noch ein paar Fragen an dich.
Ja, gerne.
Und zwar, wie bist du
damit? Habt ihr das mit Wikipedia gemacht?
Mit Wikipedia?
Ja. Irgendjemand hat meinen Namen in Wikipedia gesetzt. Wart ihr das? Ne.
Oh, das weiß ich nicht. Also da...
Okay, ihr wart es nicht. Okay, dann ich weiß nicht, wer das war. Okay, ja, ich höre zu, ja.
Wie bist du damals zum Spiegel gekommen? Und ja.
Und die haben mich gefragt. Ich war freier Mitarbeiter bei der ARD und da haben die mich gefragt, ob ich da zum Spiegel kommen möchte. Also haben mir ein Angebot gemacht und da habe ich ja gesagt. Also, oder meinst du, ist das, nee, ist das eine Antwort? Ja, okay.
Also hast du parallel für die ARD und den Spiegel gearbeitet oder war das?
Nee. Ich bin dann zu Spiegel gegangen und da irgendwie geblieben und also.
Und dann wieder zurück zur ARD.
Genau, dann gab es dann noch ein Angebot von der ARD zurückzukommen und da war das Angebot ganz nett und nette Kollegen und so und da dachte ich, naja, dann mache ich, deswegen sitze ich hier jetzt im Hauptstadtstudio.
Alles klar. Das Thema nochmal Steuergelder für Nazi-Verbrecher, war das eins deiner Lieblingsthemen oder gab es da noch ein anderes, das dir mehr Spaß gemacht hat? Wo sortierst du das ein?
Ne, ich weiß es nicht, ob man sieht, ob es mein Alter war, ne? Weil das ist ja jetzt echt fast 20 Jahre her, das Ganze. Ne? Und ich habe das mit einer ungeheurer Leidenschaft gemacht und war auch der Meinung, dass wir was geändert haben. Und ich glaube auch, dass das stimmt. Ne? Und indem es mit meinem Alter auch zu tun hatte, also so glaube ich, ist mir nach wie vor eine sehr wichtige Geschichte. Das ist eine der Geschichten, wo ich also am glücklichsten bin überhaupt, also dass ich daran beteiligt war. Doch. Bleibt es nach wie vor so. Ja, klar, es gibt andere, also die Arbeit, was ich über Murat Kurnaz gemacht habe und wie die Bundesregierung eben nicht aufgenommen hat, also als sie die Gelegenheit hatten, eben aus Guantanamo zu bringen, ist mir auch wichtig. Aber diese Kriegsopferversorgungsgeschichte, also ja, das war ein schöner, also schöne Arbeit, fand ich, ja.
Okay, dann habe ich keine weiteren Fragen mehr.
Okay.
Dann war's das schon.
War doch schnell. Warte mal, ich fahre mal hier. Aha.
Versucht Steinhoff zu erreichen. Steinhoff redet nicht mit euch, ne?
Da haben wir noch keinen Kontakt zu aufgenommen.
Aber ich meine, ich kann damit. Ich weiß nicht, ob ihr wollt mit Steinhoff reden. Wenn ihr wollt, dann kann ich ihn, glaube ich, überzeugen, dass er mit dir redet.
Das wäre auch nicht schlecht, nochmal das Interview zu wiederholen, wenn es die Chance gibt. Dann werde ich nochmal mit Herrn Ludwig reden und dann.
Ja. Ja. Okay. Gibt es irgendwas, was ich da noch tun kann?
Bis auf die.
War das zu schnell, was ich gesagt habe, oder irgendwas?
Nee. Ich denke, das ist ausreichend.
Okay.
Und gut. Es kommen ja dann wahrscheinlich auf die 14 Aktenordner und dann haben wir ja sehr viel Material, das wir auswerten können.
Ja. Okay.
Die eine Kopie noch, das wäre ganz nett. Und
dann das kannst du einfach haben.
Ach, das kann ich einfach mitnehmen.
Ja.
Sehr schön, gut, danke.
Ja. Ich meine, ich kann mal gucken, vielleicht kann ich dir E-Mail. Vielleicht besser, ne? Nein, wenn du 10 Minuten warst, okay. Er ruft in 10 Minuten an, so, vielleicht wartest du so lange.
Wo habe ich das mit? Ja, ja. Oh, scheiße. Ah, hier sind so irgendwie Daten, die für dich vielleicht wichtig sind. Ah, hier ist das, okay. Was ist dein E-Mail?
JH.
Jakob Heinrich.
Ja, und dann DAUG.
Dora Otto Gustav.
Anton.
Ja?
Anton Ute. Also, nee, das G muss noch weg. Ja. U und jetzt ein G. Und dann @googlemail.com.
Okay, warte mal.